Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon für euch ist heute Paula Jaksch. Und zu Gast ist heute bei mir Magdalena. Sie studiert Soziologie im Master hier an der Uni Tübingen, ist aber gleichzeitig auch Influencerin. Auf Social Media ist sie mit dem Namen Magdalena Emilia unterwegs. Sie spricht online über feministische und gesellschaftskritische Themen. Und damit ist sie auch schon ganz schön erfolgreich. Über 60.000 Menschen folgen ihr auf Instagram und über 23.000 sind es inzwischen auf TikTok. Magdalena, schön, dass du heute hier im Tonstudio Brechbau dabei bist. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Hi, ich freue mich auch ganz arg.
Wir sprechen heute nicht nur über Magdalenas Alltag als Influencerin und ihren Content, sondern ich will sie natürlich auch noch fragen, was sie von aktuellen politischen Ereignissen hält. Doch Magdalena, jetzt erstmal für den Anfang. Kannst du dich für unsere ZuhörerInnen nochmal selbst vorstellen und so ein bisschen erzählen, was du machst?
Ja, hi. Ich glaube, du hast schon echt viel gesagt von dem, was ich mache. Ich bin Magdalena und ich bin feministische Influencerin, also kläre auf meinen sozialen Medien-Accounts über Feminismus auf, versuche da immer mal wieder Studien zusammenzufassen, aber auch zum Beispiel durch so Seitenverkehrt-Videos, also wo man so Sachen wie so ein bisschen umdreht, also mal so tut, als was wäre jetzt, wenn eine Frau ein Mann wäre oder so. Genau, solche Videos mache ich und studiere nebenher auch noch.
Genau. Du hast es gerade schon ein bisschen so erwähnt, aber könntest du vielleicht für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennengelernt haben oder kennen auf den sozialen Medien, konkret herunterbrechen, was so deine Themen sind?
Ja, also natürlich einmal Gleichberechtigung oder auch Gleichstellung zwischen Männern und Frauen und Feminismus intersektional gedacht. Also das bedeutet, dass man eben nicht nur versucht, Geschlechterhierarchien aufzubrechen, sondern Geschlecht auch sieht im Kontext von anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus oder Armutsfeindlichkeit, also auch Klassismus. Und darüber kläre ich dann auch auf.
Danke. Ja, du studierst ja eben nebenher noch Soziologie im Master, du hast es ja schon erwähnt. Davor hast du Medienwissenschaften und Philosophie im Bachelor studiert. Wie bist du denn ausgerechnet auf diese Kombination gekommen?
Diese Drei-Fächer-Kombination?
Ja.
Okay, also es hat erstmal angefangen mit Philosophie und Medienwissenschaften. Philosophie, da bin ich drauf gekommen, da waren wir damals in Konstanz, an der Uni Konstanz, zu so einem Orientierungsbesuch irgendwie mit unserer Schule. Und da war ich in so einem Philosophie-Saal und dann war ich total angefixt davon. Und dann dachte ich, okay, egal was es irgendwie am Ende wird, ich möchte irgendwie Philosophie mit in meinem Studium haben. Und dann habe ich noch so weiter drüber nachgedacht, ich muss ja auch von irgendwas leben. Und dann ist mir Journalismus so in den Sinn gekommen. Und dementsprechend bin ich dann Richtung Medien gegangen, habe mich dann auch in mehreren Unis beworben. Und innerhalb von meinem Studium in Medienwissenschaften hatte ich dann oft die thematische Ausrichtung Feminismus oder also Feminismus, zum Beispiel feministische Filmtheorien und sowas. Und dann bin ich halt so in die Richtung eher gegangen und dann wurde es jetzt mehr Soziologie im Master.
Okay. Und was sagst du, wie passt denn jetzt dein Studium mit deiner Arbeit in Social Media zusammen?
Ja, also offensichtlich bin ich ja jetzt in den Medien und habe Medienwissenschaften studiert. Es ist auf jeden Fall ziemlich praktisch auch zu wissen, wie so die Dynamiken funktionieren von Medien und auch wie Medien auf die Gesellschaft wirken und umgekehrt. Das sind auf jeden Fall so Sachen, die mich da auch mit beeinflussen, würde ich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so gut in diesen ganzen Theorien bin. Aber genau, dass man das immer so im Hinterkopf hat, wie die Dynamiken funktionieren. Und ja, es sollte ja auch darauf hinauslaufen.
Ich habe dich ja gerade schon einiges gefragt, aber wir haben noch gar nicht geklärt, wie du denn überhaupt Influencerin geworden bist. Also, wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, vielleicht kennen einige auch meine Schwester, die heißt Marlies Johanna, die ist auch Influencerin und wir haben beide mit einem gemeinsamen Projekt angefangen, das hieß damals noch Stimmfang. da hat sie mich so ein bisschen ins Boot geholt und war so, hey, hast du nicht Lust, ein bisschen für mich zu schreiben? Also wir hatten damals auch noch so eine Website, wo wir dann auch wirklich längere Texte geschrieben haben. Und damals haben wir dann Sachen thematisiert, die uns einfach interessiert haben. Also das war auch viel, zum Beispiel Nachhaltigkeit, aber dann eben auch feministische Themen. Alltagssexismus war am Anfang noch ganz, ganz viel. Und dann habe ich erstmal eine Pause gebraucht, musste auch mein Studium erstmal weitermachen. Sie hat dann weitergemacht mit Mama-Content und dann bin ich irgendwann mal wieder eingestiegen und dann aber mit einer thematischen Ausrichtung auf Feminismus. Also ich hatte dann in der Zwischenzeit auch mir so viel Wissen angeeignet, das Thema hat mich einfach nicht mehr losgelassen und dann ging es nochmal los.
Und seit wann bist du dann jetzt Magdalena Emilia?
Also Magdalena Emilia bin ich jetzt seit einem Jahr und davor habe ich tatsächlich noch Stimmfang geheißen. Irgendwie so geheißt.
Man wird es schon verstehen. Ja, erzähl doch einfach mal, wie sieht dein Alltag aus? Hast du irgendwie bestimmte Routinen, damit du Social Media, dein Studium und aber auch noch natürlich die Freizeit unter einen Hut kriegst?
Ja, also in Tübingen ist ja ganz schön, dass man zur Uni gehen kann und danach kann man noch schön irgendwie in die Mensa oder Kaffee trinken. Es ist ja alles schön nah beieinander. Das heißt, Uni und Freunde kann man irgendwie zusammen abklappern, finde ich. Und tatsächlich ist jetzt inzwischen mit dem Soziologiestudium auch so, also wir haben zum Beispiel ein Lehrforschungsprojekt zu Gewalt und Geschlecht. Da kann ich dann schon viel lernen, was ich dann auch umsetzen kann als Content. Und ansonsten lese ich dann, und das ist dann für mich Freizeit und auch Arbeit, lese ich gerne feministische Bücher und lasse mich dann davon inspirieren oder sammle da dann auch Informationen, die ich dann nochmal gegenchecke. Deswegen, ja, also Es ist manchmal auch ein bisschen chaotisch. Ich habe jetzt nicht so eine Morgen-Mittags-Abends-Routine, aber das fügt sich irgendwie alles immer.
Okay. Kannst du so durchschnittlich sagen, wie viel Zeit dann die Arbeit auf Social Media in Anspruch nimmt? Also, keine Ahnung, investierst du 5 Stunden am Tag oder ist es nur ein Tag in der Woche oder ja?
Ja, also für die Versicherung, die gerade zuhört, 20 Stunden die Woche. Nicht mehr. Ja, aber ich glaube, es kommt tatsächlich auch hin, weil sich eben die Themen so doll überschneiden und weil auch die Sachen, die ich dann recherchiere für meine Arbeit, wiederum auch für mein Studium Recherchen sind und so. Also ja, ich glaube, es haut schon hin.
Okay, also es ist mehr so ein Nebenjob offiziell.
Ja.
Okay. Was ich mich gefragt habe, siehst du dich denn überhaupt selbst als Influencerin? Also so nach Definition jemand, der die Meinung von anderen Menschen auch beeinflussen kann?
Ja, ich würde schon sagen, ich habe auch öfter mal die Erfahrung gemacht, dass ich dann doch sehr beeinflussen kann, wie Menschen auch welche Themen in ihr Leben lassen und auch wie sie dann handeln. Also beispielsweise während der Ankündigung von Olaf Scholz Vertrauensfrage hatte ich darüber aufgeklärt, warum es gut ist, jetzt sich politisch zu engagieren. Und es haben mir hunderte Leute geschrieben, dass sie jetzt einer Partei beigetreten sind. Und das ist natürlich jetzt keine Influencerin im klassischen Sinne, also dass ich irgendwie Leute davon überzeuge, 3-mal am Tag ihr Gesicht zu waschen oder so, ist natürlich was anderes, aber beeinflusst ja trotzdem die Menschen in ihrem Alltag und in ihrem Lebensstil.
Ja, voll. Spürst du dann da auch so eine besondere Verantwortung bei dem, was du machst?
Ja, immer. Also auch wenn ich vielleicht selber es gar nicht Verantwortung nennen würde, sondern vielleicht eher so ein inneres Brennen, vielleicht auch eine Leidenschaft oder vielleicht auch Weltschmerz. Ja, also das sind, glaube ich, eher die Sachen, die mich antreiben.
Okay. Kommen wir so ein bisschen zu dem, wie man Social Media macht. Wie kommst du denn auf die einzelnen Themen? Du hast schon erzählt, du lässt dich inspirieren aus Unisachen. Brainstormst du da irgendwie eine spezielle Zeit am Tag oder?
Auch. Also dieses Brainstorming ist, glaube ich, als Influencerin ganz schwierig, weil es gibt ja immer mal wieder so virale Sounds oder so Trends, die man mitmachen kann und wo man dann die eigenen Themen so draufbügeln kann. Das funktioniert zwar voll gut, aber es ist sehr schwierig für mich, weil ich dadurch viel konsumiere. Und das ist wirklich eins der größten Laster, glaube ich, als Feministin, dass du viel konsumierst auch. Deswegen versuche ich tatsächlich meine Inspiration gar nicht aus den sozialen Medien zu holen, sondern dann eben aus Büchern. Und dort eben werden immer wieder, also vor allem so populär, ich sage jetzt mal populärwissenschaftliche Bücher, werden ja auch immer wieder so tolle Fallbeispiele genannt, die man dann auch wiederum ganz gut verwenden kann oder auch nachrecherchieren kann, was ist da so rechtlich dahinter und so. Ja, und ansonsten versuche ich auch immer wieder Sachen kreativ umzusetzen, sodass es mir Spaß macht, aber auch den ZuschauerInnen Spaß macht, weil es sind schwierige Themen und man hat nicht immer Bock darauf, belehrt zu werden.
Wen möchtest du denn mit deinem Content ansprechen? Hast du eine bestimmte Zielgruppe?
Also ich habe zumindest 80% Frauen als FollowerInnen und die sind zwischen 18 und 30 Jahre alt. Und ich würde sagen, das ist vielleicht nicht die Personengruppe, die ich so erstrangig ansprechen möchte. Also am liebsten wäre es mir natürlich, dass alle Menschen offen für meine Themen sind. Aber das sind halt dann die Menschen, die man damit erreicht.
Okay. Und machst du irgendwie bestimmte Sachen oder versuchst du immer wieder auch andere Leute zu erreichen mit einem bestimmten Content oder klappt das auch eher so mäßig?
Also natürlich versuche ich das irgendwo, dass ich zum Beispiel auch durch diese Seitenverkehrt-Formate, also zum Beispiel gibt es ein Seitenverkehrt-Format, da das geht einfach nur darum, da bin ich so, was wäre, wenn man sexualisierte Gewalt, wenn man damit so umgehen würde wie mit anderen Gewaltformen und dann nehme ich zum Beispiel einen Einbruch und bin so, dann sagt irgendwie der Polizist so, ja, aber haben Sie denn Nein zu dem Einbrecher gesagt? Oder ja, Ihr Haus sieht aber von außen auch echt schön aus. Also so solche Sachen, was man ja in solchen Diskursen, also das macht einem dann irgendwie die Augen auf. Aber allermeistens, da muss ich mir auch selber zugestehen, erreiche ich, glaube ich, die Leute, die es interessiert und die Leute, die sehr dagegen sind. Und mit den Leuten versuche ich dann, also habe ich dann auch öfter so Diskussionen, gerade in meinen Privatnachrichten, wo ich dann halt versuche, ja, nett zu kommunizieren, funktioniert auch meistens. Meistens hole ich sie aber trotzdem nicht ab, aber ich habe dann trotzdem die Hoffnung, dass zumindest so ein paar Aussagen hängen bleiben für zukünftige Begegnungen von der Person auch.
Du blendest ja bei deinen Videos auch voll oft Studienergebnisse und auch Ausschnitte aus Zeitungsartikeln ein. Weiß nicht, so mir ist es schon oft passiert, dass ich irgendwie Falschinformationen aufgegriffen habe im Internet. Oder es passiert dann auch mal schnell, dass man irgendwie auch was Falsches reproduziert, weil man sich's gemerkt hat. Wie sorgfältig gehst du denn so mit deinen Quellen um? Passt du da besonders gut auf?
Ja, also ich passe auf jeden Fall auf. Aber egal wie gut man aufpasst, es kann immer passieren, dass man Fehler macht. Und ich versuche einfach sehr transparent damit zu sein. Also ich würde jetzt auch gar nicht ausschließen, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 300 Kurzvideos oder so. Bestimmt wird da irgendwo ein Fehler drin sein. Und ich möchte mich auch nicht auf den Podest stellen und sagen, mir passieren niemals Fehler. Was ich halt festgestellt habe, ist, dass ich eine sehr engagierte Community habe, die sehr klug ist und die keine Angst hat, mich zu kritisieren. Auch immer, wenn Leute zu mir kommen und mir schreiben, hey, hier, guck mal bei dem Video. Das war zum Beispiel bei einem Video von Kamala. Spricht man das aus, oder?
Kamala Harris.
Genau. Wo ich dann vorschnell eigentlich auch so ein Support-Video gemacht habe, wo mir dann vor allem meine POC-FollowerInnen geschrieben haben, so hey, so ganz kann man das vielleicht nicht sagen. Man muss da doch ein bisschen aufpassen, welche Position sie auch vertritt und so, was eine total faire Kritik war. Und wo ich dann auch vorschnell gehandelt habe und wo ich mich dann aber auch bedankt habe und gesagt habe, hey, danke fürs kritisch bleiben. Also das ist tatsächlich mir sehr wichtig, dass man so ein kollektives Bewusstsein und auch eine kollektive Verantwortung einfach hat.
Mhm. Ja. Gibt es dann auch jemanden, der deine Inhalte redigiert, bevor du sie postest? Also arbeitest du sozusagen nach diesem journalistischen Vier-Augen-Prinzip?
Nee, gar nicht. Also das wäre auch finanziell gar nicht möglich. Ja.
Magdalena, feministische Influencerin, hier zu Besuch im Tonstudio bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle 96,6. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchard? Who fixes up the gables? Emotional torture from the head of your high table. Who fetches the water? Be a bad thing, and the silence haunts a bad shape.
and stabbing with your fork. I know you're a smart man, I know you're a smart man, and weaponize the false incompetence, it's dominance under a guide. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her, she'd meet the same cruel fate. So now I've gotta run, so I can undo this mistake. At least I gotta try. The capillaries in my eyes are bursting. If our love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, you sure make it do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence wants a bedchamber. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, live to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. Don't believe in your eyes, a bursting. If I love a virgin, then a bursting. Just an appendage, live to a savior. Sure that he never a whole lot of labor. 24/7 baby machine, so he can live out and his picket fence dreams.
Deine Freunde reden von der Arbeit bei Champagner. Starr mich an wie Piranhas. Vor einer Stunde nanntest du mich aus Versehen Anja. Und jetzt gibst du mit mir an, ja. Du redest nur von meiner schlanken Taille und deinen Medaillen. Und das finde ich scheiße. Denn deine Freunde denken doch eh alle das Gleiche. Und ich denk mir leise: Nein, nein, ich will nicht deine Trophäe sein. Nur eine von vielen in deiner Vitrine. Nein, nein, ich werd nicht deine Trophäe sein. Häng doch die anderen an deine Wand dran. Plötzlich weg wär. Deine Eltern wissen, dass sie Geld haben. Du sitzt in ihrem Porsche und holst mich ab vom Kellnern. Du fragst nicht, wie mein Tag war. Gruß von deiner Mama. Doch ich weiß, dass sie mich nicht mag, Mann. Dein Netzwerk, immer nur dein Netzwerk. Fängt es dich auch auf, wenn du mal verletzt wärst? Nein, nein, ich will nicht deine Trophäe sein. Nur eine von vielen in deiner Vitrine. Nein, nein, ich werd nicht deine.
Thank you.
Trophäe von Paula Carolina. In der heutigen Sendung spielen wir nur Songs von weiblichen Sängerinnen mit gesellschaftskritischer Message. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Neben mir sitzt heute Magdalena. Sie studiert Soziologie im Master und ist gleichzeitig aber auch feministische Influencerin. Und darüber sprechen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Denn für viele deiner Beiträge nutzt du Humor, um gesellschaftlich wichtige Themen anzusprechen. Warum machst du das so?
Ja, also ich mache das ja nicht bei allen Beiträgen, sondern nur bei einigen Beiträgen. Und ein Grund dafür ist tatsächlich Sexismus, der mich selber betrifft. Also viele Leute haben keine Lust, sich von einem jungen Mädchen was sagen zu lassen. Deswegen gibt es Informationen, vor allem dann vielleicht auch leichtere Informationen, dann in meinem Onkel Herbert-Format. Tut mir leid an alle Herberts. Ich habe auch wirklich schon ein paar Mal Kritik darüber bekommen, dass ich das so nenne. Ich mag meinen Onkel, ich habe gar keinen Onkel Herbert, aber also ist jetzt kein Rant gegen Herberts. Herberts können natürlich auch toll und gesellschaftskritisch sein. Da versuche ich halt so leichte Informationen zu verarbeiten. Und dann gibt es noch dieses andere, dieses Seitenverkehrt-Format, das ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Da sind es oft ein bisschen schwierigere Themen, die aber aufzeigen sollen, wie absurd die öffentliche Debatte darüber ist. Also zum Beispiel, dass man danach fragt, was hatte sie an? Also es gibt zum Beispiel einen Gerichtsfall, da wurde einer Frau gesagt, das war jetzt keine sexualisierte Gewalt, wurdest nicht vergewaltigt, weil du hattest ja eine Skinny Jeans an und die kann man ja nicht ausziehen ohne die Beihilfe von dir selber. Solche Debatten führen wir. Und dann halt das umzukehren, in einen anderen Kontext zu setzen und sagen, hey, wirklich über keine andere Gewaltform würde man so sprechen, zeigt halt diese Absurdität auf. Und das kann man natürlich gut mit Humor machen, weil dann diese schwierigen Themen leichter zu verarbeiten sind.
Was ich an einem Tag als Feministin im Urlaub alles so mache. Nachdem ich die Männerhose von meinem Freund angezogen habe, um in meine männliche Energie zu kommen, habe ich dann meinen Schmuck angelegt und habe mich dann auch schon so richtig gut gefühlt. Dann habe ich meinen linksgrün versüfften Pony gerichtet. Dann habe ich das Buch Für Männerhass gelesen. Bevor ich dann das Haus verlassen habe, habe ich mir noch einen Rock angezogen, um Männer zu verwirren und nicht direkt zu zeigen, dass ich eine Feministin bin.
Genau, das war mal so ein kurzer Ausschnitt aus einem von deinen Reels. Ich finde die übel kreativ. Wie kommst du denn auf die Ideen für diese Sketche oder für diese so witzigen Szenen?
Also die überlege ich mir, also vielleicht muss ich mir ganz kurz dazu sagen, bei diesen Videos spiele ich natürlich mit dem, was ich sage und dem, was ich zeige. Also in dem Moment, in dem ich sage, dann habe ich das Buch Für Männerhass gelesen, zeige ich in die Kamera ein Buch und das heißt Gegen Frauenhass. Und ich greife dann natürlich auch die Diskurse über FeministInnen auf. Also was halt immer wieder gesagt wird, FeministInnen sind Männerhasserinnen und so weiter und so fort. Ich komme auf die Idee eigentlich einfach nur, indem ich mir an einem Tag vornehme, so einen Vlog zu machen. Ist ja letztendlich ein Vlog. Und dann komme ich immer wieder in Situationen, da bin ich so, ah, jetzt könnte ich eigentlich das machen. Also das ergibt sich so über den Tag. Ich habe zum Beispiel das Buch für Männerhass, gegen Frauenhass gelesen. Und dann dachte ich mir so, ah, das ist doch lustig, das könnte ich doch machen und zeig. Also nehme das dann auch auf und abends dann schneide ich dann alles zusammen und mache dann meine O-Töne und dann manchmal habe ich auch einfach irgendwas mitgefilmt und weiß jetzt noch gar nicht so richtig, was ich dann dazu sage, aber mir wird dann schon irgendwas Lustiges einfallen, so mehr oder weniger. Also das ist so ein relativ einfaches Format, würde ich sagen, weil das so kommt mit dem Tag.
Hast du nicht auch manchmal Sorge, dass durch den Humor in deinen Videos die Ernsthaftigkeit der Thematik verloren gehen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen würde ich auch gar nicht empfehlen, das für alle Themen zu machen. Und deswegen versuche ich auch weiterhin meine Formate umzusetzen, wo ich zum Beispiel Studienergebnisse zusammenfasse und so weiter.
Du hast es vorhin schon so angesprochen, diese Videoreihe mit dem Onkel Herbert. Also das ist ja so eine regelmäßige, sich wiederholende Videoreihe, wo du auch immer dieses unnütze feministische Wissen verbreitest. Genau, ich habe davon auch mal ein Beispiel mitgebracht.
Ein bisschen wildes, unnützes feministisches Wissen, dass ihr Onkel Herbert bei Familienfeiern ans Gesicht klatschen könnt. Kellnerinnen bekommen scheinbar mehr Trinkgeld, wenn sie aussehen wie kleine Mädchen, die sich Zöpfe flechten und Schleifchen tragen. Frauen verdienen im Durchschnitt weltweit immer noch 20% weniger als Männer in denselben Positionen und das ist so, als ob sie ab Mitte November bis zum Jahresende umsonst arbeiten. 2023 gibt es nur 27 Ländern mit einer Frau an der Spitze und das sind immer noch weniger als 10%. Der Ausdruck "sei ein echter Mann" ist eigentlich nur ein netter Versuch, um toxische Männlichkeit zu verpacken und ein exposender, guter Gegensatz wäre "sei doch einfach ein Mensch".
Warum ist es dir so wichtig, auch solche vermeintlich kleinen Themen anzusprechen?
Weil die so gut funktionieren. Da sitzt man am Familientisch, da gibt es ja auch dieses coole Lied mit dem, und es eskaliert. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Egal, vielleicht kennst ja irgendjemand, der zuhört. Das ist auch auf jeden Fall auch so ein Sound auf TikTok. Dass irgendwie so Familientreffen immer eskalieren. Darum geht es in dem Lied. Und das scheint irgendwie sowas zu sein. Und dann fühlt man sich doch oft in so Diskussionen übergangen, vor allem als Frau oder Flinter. Und das sind so einprägsame Fakten, die man dann einfach sagen kann. Und genau deswegen, das mag ich irgendwie daran. Ja.
Fällt dir auch noch einer dieser unnützen Fakten ein, der dich mal besonders überrascht hat oder der dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht?
Ich meine, das soll jetzt ja, also ich habe bestimmt, ich glaube, ich habe 11 Videos schon. Mir fallen jetzt ehrlich gesagt eher nur die Fakten ein, die dann hinterher sich als falsch rausgestellt haben. Da sind wir wieder bei Falschinformationen. Ich glaube, eine Falschinformation war irgendwie der Ursprung von herrlich und dämlich. Das lässt mich nicht mehr los, weil das, also ich habe halt irgendwie gesagt, herrlich halt von Herr und dämlich von Dame, aber dämlich kommt gar nicht von Dame. Deswegen musste das Video, ich glaube, ich habe das dann auch gelöscht oder archiviert oder so, keine Ahnung. Ja, also das fällt mir jetzt noch ein. Habe ich mich jetzt selber exposed? Naja.
Auch gut. Gibt es dann auch bestimmte Themengebiete, bei denen du bewusst darauf verzichtest, Humor einzusetzen und warum?
Nee, also jetzt nicht so ganze Themengebiete. Ich glaube, also vielleicht dann eher, das ist dann eher so eine einzelne Themaentscheidung, würde ich sagen. Ja.
Magdalena über Humor bei ihrer Arbeit als feministische Influencerin. Jetzt erstmal Musik. 3 Sekunden von Celine und Paula Hartmann.
Hey, schiefe Blicke, laute Wörter. Für sie sind wir nur noch Körper. Und er hört nicht auf zu diskutieren, als ob er mein Nein nicht gehört hat. Jeder meiner Freundinnen hat das auch erlebt. Schlüssel in der Faust auf dem Nachhauseweg. Die Berührung in der S-Bahn war nicht aus Versehen. Und er sagt mir, was traust du dich so rauszugehen? Alle 3 Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in meinem Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
AirPods rein, aber AirPods aus. Immer Standort, Pfefferspray, Herz klopft laut. Gucke schlecht gelaunt, Kapuze in die Zopf zum Ziehen. Zeig keine Haare, nie Beine mit Stafford raus. Mädchen vermisst mit gerade 80, ich glaub nur am Tag. Vorbei an einem schwarzen Roll, Koffer im Park. Im Club nicht aufgepasst, fuck, Augenkontakt. Dann eine Viertelstunde Talk, warum es mit uns nicht klappt. Das Switch komplett zu Agro, Glas knallt auf Fliesen. Nacht voll Sirenen, die Hymne von Berlin. Wach morgens auf in einem Haus, nur Kraft ist einem zu erzählen, der mir da nicht glaubt. War so angezogen, dass es ihm gefällt. Gib mir nicht die Schuld, die gebe ich mir schon selbst.
Alle 3 Sekunden umdrehen, nachts allein im Dunkeln. Sag mir, was weißt du davon? Kleine Tropfen in mein Glas drin, Herz fängt an zu rasen. Sag mir, was weißt du davon? Eine Hand an meinem Arsch, aber alles nur Spaß. Mama hat uns gewarnt, das ist alles normal. Doch was weißt du davon? Ey, bitte sag, was weißt du davon?
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Yeah. Okay. Yeah. Der Boy sagt, everyday I'm hustling. Breite Brust, markantes Kind. Doch ich nehm ihn nur ernst. Herz ist er fuckable. Ja. Er soll sich nicht anstellen, weil ich übergriffig touchy bin. Guck nicht so böse, mein Süßer, ich möchte dich lachen sehen. Ach, du bist doch nicht vergeben? Dann kannst du ja mit mir reden. Bad Bitch mit Aggressionsproblemen. Tja, so bin ich eben. Bist du zu nett zu mir, merkst du, wie ich Respekt verliere? Ich sexualisiere das Objekt in dir, boy. Weißt, was für dich das Beste ist und dass es keine Grenze gibt. Bist du nicht schlau? Egal, weil ein dummer Junge besser fliegt. Yeah. Weißer Leder sitzt im Platz, Babsi ist am Steuer. Wenn er nicht gibt, du Hundesohn, mach mal nicht auf teuer. Ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen. Ey, lächel doch mal, ey, ey, sexy, ja. Ey, lächel doch mal, ey, stell dich nicht an. Ey, lächel doch mal, ey, ey, was regst du dich auf? Komm mal wieder runter. Gehst du wie eine Schlampe raus, musst du dich nicht wundern. Wenn ich rufe, ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen. Ey, lächel doch mal, ey. So ein schönes Accessoire. Schau nicht böse, lach doch mal. Was für höfliche Distanz. Meine Hand ist an deinem Arsch. Ist doch witzig, haha. Ich nehme Ablehnung gar nicht wahr. Hat er Nein gesagt? Tja, auch Nein bedeutet manchmal Ja. Mach ihn zu meinem Gameboy oder zu meinem Playboy. So, wenn's Probleme gibt, klären wir das später mit Gameboy. Gib ihm meine Kostprobe seiner toxischen Medizin. Wie er mir, so ich ihm. Das ist patzig feminin. Paar Kommentare zu seinem Körper wird doch erlaubt sein. 9 von 10 Männern ziehen gerade jetzt den Bauch rein. Wozu als Frau disrespected? Hört du man dir nie zu? Jetzt hat dein Babyboy mit mir denselben Trouble, he too. Ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen. Ey, lächel doch mal, ey, ey, sexy, ja. Ey, lächel doch mal, ey, stell dich nicht an. Ey, lächel doch mal, ey, ey, was regst du dich auf? Komm mal wieder runter. Gehst du wie eine Schlampe raus, musst du dich nicht wundern. Wenn ich rufe, ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen, ey, lächel doch mal, ey, ey, ey.
Shireen David mit Lächel doch mal, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6 und auch im Internetstream zu finden. Mein Studiogast Magdalena hat bereits einiges aus ihrem Leben als feministische Influencerin erzählt. Jetzt würde ich gerne noch mit dir über einige kontroverse Persönlichkeiten und auch über aktuelle politische und auch gesellschaftliche Vorkommnisse sprechen. Gerade eben haben wir ja schon den Song Lächel doch mal von Shireen David gehört. Und da wären wir auch schon bei einer unserer kontroversen Personen. In der Öffentlichkeit hat sie sich ja schon das ein oder andere Mal nicht so ganz eindeutig geäußert. Einerseits bezeichnet sie sich als Feministin und haut so empowernd Lines wie in Lächel doch mal raus. Da dreht sie ja quasi den Spieß rum und reproduziert Sprüche, die sonst Frauen sich von Männern anhören müssen. Andererseits singt sie in einem von ihrer neuesten Songs Bauch, Beine, Po davon, dass man nur als Frau, die skinny genug ist, wirklich was zu sagen hat. Also, dass man auch unbedingt ins Gymmy, also ins Fitnessstudio gehen müsste, und vermittelt damit auch so ein schon besonders kritisches Körperbild für junge Frauen. Ja, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Auch andere Aussagen von ihr könnte man hier nennen, die ganz schön kontrovers waren. Ja, hast du irgendwie eine Meinung über Shireen David?
Ja, also sie ist ja auf jeden Fall eine sehr kontroverse Person. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, also dass man so ein bisschen auseinanderhalten muss zwischen, wer ist sie als Person oder vielleicht auch als Rapperin in dem Fall, und ist das vielleicht auch feministisch, kann man sich ja die Frage stellen, und welche Messages trägt sie in die Welt und was bewirkt es dann bei Menschen? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass zum Beispiel eine Person, die jetzt diesen Song hört, den wir jetzt gerade eben gehört hat, die jetzt vielleicht sich gar nicht doll mit Shireen David auseinandergesetzt hat, dass die das dann trotzdem hört und sich vielleicht kurz wie so ein bisschen aufgewertet fühlt im Selbstwert oder auch so sich dann irgendwie wie so selbstbewusster fühlt für einen kurzen Moment, oder dass dann auch so der bewusst wird, so hey, stimmt, das wurde mir ja immer gesagt, das ist ja voll nicht okay, und dann halt so, okay, let's go, jetzt fühle ich mich irgendwie gerade gut mit dem Lied. Und das ist ja gar nicht der Anteil, den Shireen David da hat, sondern sie trägt ja, also sie macht ja einfach nur diese Musik, und egal, was bei Leuten dann ausgelöst wird oder nicht, das hat ja erstmal gar nichts so richtig mit ihr zu tun. Wenn wir uns jetzt aber sie angucken, dann sehen wir halt, okay, sie schreibt nicht wirklich ihre Texte selber. Sie hat eigentlich auch fast nur ein ausschließlich männliches Team. Wurde auch früher, glaube ich, dafür kritisiert, dass sie auch vor der Kamera nur Männer hatte. Jetzt hat sie halt inzwischen vor der Kamera so ein diverseres Set, so bei Videos und so, aber hinter der Kamera halt nicht. Also riecht für mich so ein bisschen nach Pinkwashing. Aber dafür ist Shireen David ja auch sehr bekannt. Also, dass sie A sagt und B macht. Und ich meine, es gibt ja auch diese schöne Aussage, man soll mehr gucken, was die Leute machen, als was sie sagen. Würde ich mal empfehlen, da in der Hinsicht Shireen David mal anzugucken. Also, sie sagt zum Beispiel einerseits, ja, Tierschutz ist wichtig, und dann macht sie eine Kooperation mit McDonald's und trägt Pelz. So, also, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Kannst du das irgendwie beurteilen? Meinst du, sie ist eine richtige Feministin oder nutzt sie den Feminismus dann nur, wenn es gerade für sie passt?
Naja, sie vermarktet sich als Feministin. Ich finde, das sagt schon alles.
Also mehr Vermarktung als echt danach handeln. Sie ist ja auch derzeit eine der größten Rapperinnen in Deutschland. Wie schätzt du denn ihren Einfluss auf junge Frauen und Männer ein?
Schon groß, würde ich sagen. Ich frage mich ein bisschen, ob dieser Einfluss, also wir haben ja auch, du hast ja gerade auch über dieses Lied gesprochen, wo sie dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Skinny oder so?
Nee, Bauchbeine Po.
Ja, genau, Bauchbeine Po. Habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht von vorne bis hinten angehört, aber es gibt ja diese Sounds überall auf den sozialen Medien. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob sie das jetzt wirklich so meint oder ob das halt wieder so eine Art Kritik ist. Also, dass sie das halt aufgreift und das überspitzt sagt, sodass... dass sie sich eigentlich so ein bisschen satirisch dazu verhält. Kann ich jetzt aber gar nicht richtig beurteilen, weil ich habe mir dieses Lied ja, wie gesagt, nicht angehört. Aber das war halt so ein Gedanke, den ich im ersten Moment hatte, als ich das erste Mal gehört habe, weil es halt dann doch so doll vielleicht auch ein Kontrast war zu anderen Texten von ihr. Ich finde natürlich den Diskurs darüber extrem wichtig und ich finde, der Diskurs darüber zeigt auch, wie viel weiter wir inzwischen sind. Also, dass jetzt halt eben tatsächlich Frauen aufstehen und halt auch einen Aufschrei es gibt, dass eben nicht das einfach nur konsumiert wird und dann quasi als wahr angenommen wird, sondern dass man halt eben sagt, nee, schaut mal jetzt, bitte setzt das in Kontext von ganz, ganz vielen Frauen, die letztendlich an ihrer Essstörung auch sterben, was ja wirklich ein richtig, richtig schlimmes Thema ist.
Wir haben ja schon ein paar schwierige Themen angesprochen, aber besonders für die nächsten paar Minuten möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir über Machtmissbrauch und auch sexuelle Übergriffe sprechen werden. Passt also bitte auf euch auf. Genau, und zwar machen wir jetzt einen Schwenk rüber in die USA, denn in der Politik ist ja mal wieder einiges passiert. Der neue US-amerikanische Präsident Donald Trump spricht sich eindeutig für eine reaktionäre Regierungsrichtung aus. Auch im Bereich Frauen- und Menschenrechte. So will er ja zum Beispiel ein Abtreibungsverbot durchsetzen und erkennt auch Transpersonen nicht an. Magdalena, denkst du, dass seine Regierung auch einen Rückschritt für die USA bedeuten könnte, also vor allem im Hinblick auf Frauenrechte?
Ja, auf jeden Fall. Man hat es ja schon damals im Wahlkampf gemerkt. Da hat Donald Trump sich einmal, der hat ja diese widerliche Aussage, they eating the dogs, they eating the cats. Und direkt danach gab es schon eine Reaktion darauf. Und die Reaktion darauf waren halt rassistische Angriffe auf Schulen und Drohungen auf Schulen, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund sind. Und wenn man halt so eine Person in der Spitze hat, dann steht es ja schon auch für bestimmte Werte, die die Gesellschaft trägt. Also es ist zum Beispiel kein Zufall, dass wenn man jemanden wie Donald Trump an der Spitze hat, dass dann die erste Reaktion nach zum Beispiel einer Anzeige von sexualisierter Gewalt, dass die dann ist, ja, aber wissen wir ja jetzt gar nicht. Unschuldsvermutung. 5 Ausrufezeichen dahinter. Also das ist halt kein Wunder, wenn man halt sieht, okay, im Prinzip ist es konsequenzlos, wenn du deine Macht missbrauchst, auch gegenüber von Frauenkörpern. Ja, das sendet natürlich ein Signal und das hat natürlich Auswirkungen.
Das hast du bestimmt auch mitbekommen. Du kennst ja diesen feministischen Spruch, my body, my choice, also mein Körper, meine Entscheidung, der dann vor allem in Bezug auf das Abtreibungsrecht genutzt wird. Nach der Präsidentschaftswahl hat der rechtsextreme Aktivist und Influencer Nick Fuentes den Spruch umgeschrieben und auf X gepostet, your body, my choice, also dein Körper oder eure Körper, meine Entscheidung. Das ist ganz schön krass und ich fand das voll erschreckend. Meinst du, das könnte sozusagen ein Musterbeispiel für das Verhalten von Männern für die nächsten 4 Jahre unter Trump bedeuten?
Naja, also hier wird ja nichts aufgegriffen, was nicht schon existiert hat. Also ich glaube, dass das Einzige, was das verändert, ist halt, dass Männer und auch Frauen, wir haben ja also, das ist ja das Nächste, so vor allem als weiße Frauen, es haben so viele weiße Frauen Donald Trump gewählt. Also ich möchte da auch auf gar keinen Fall die Verantwortung auf Männer schieben, ist eh nicht sinnvoll. Ja, also das sind Werte, die waren davor schon da und was sich jetzt wahrscheinlich ändert, ist halt die Art und Weise, wie man sich traut, es öffentlich zu sagen. Also es gibt ja auch, also begleitend von diesem Tweet, darf man das noch sagen? Das heißt ja nicht mehr Twitter, aber ist mir jetzt irgendwie auch egal. Dann benutze ich halt den Dadname von Twitter. Das wurde ja begleitet von so einem Video. Und das Video ist widerlich. Also dieser Typ steht da und der lacht richtig hämisch in die Kamera und ist so, your body, my choice. Also wirklich richtig eklig. Und die erste Reaktion darauf ist jetzt, dass man diese 4D-Bewegung übernommen hat.
4B-Bewegung.
Entschuldigung. 4B-Bewegung. Dass man sagt, also keine heterosexuellen Beziehungen, kein Sex und so weiter und so fort. Also ja, das ist die erste Reaktion darauf, dass man sagt, nee, es ist nicht your choice, it's my choice.
Könnte dieses 4B-Movement was bringen? Denkst du, das hat vielleicht, findet Anklang und dann ändert man vielleicht auch die Regierungsrichtung oder lässt dem ganzen Sexistischen nicht mehr so viel Raum?
Nee, glaube ich nicht. Also das ist halt ein Aufstand, wie er schon oft gemacht wurde von FeministInnen. Und trotzdem wird jetzt so ein kleiner Aufstand, wird da nichts. Also natürlich wird das irgendwie Menschen bewegen irgendwo, das will ich gar nicht. Also natürlich führen feministische Kämpfe auch irgendwo hin, aber jetzt erstmal müssen wir das beobachten und gucken, wo es uns hinbringt. Ja. Also ja, man merkt, ich habe nicht so mega viel Hoffnung, ne? Das ist jetzt leider so, aber ich bin halt auch einfach dahingehend, das betrübt mich einfach sehr doll. Ist so, ja.
Verständlich. Du hast es gerade auch schon erwähnt, dass 44% der Frauen insgesamt Trump gewählt haben. Dabei wurde ja Trump wegen sexuellen Übergriffs verurteilt, hat mutmaßlich seine Ex-Frau vergewaltigt und ist gegen Abtreibung. Warum stimmen denn so viele Frauen quasi gegen sich selbst und ihre Rechte? Hast du da eine Erklärung?
Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, es gibt, also USA ist ja auch sehr konservativ irgendwie und die sehen sich, glaube ich, wie ich das verstanden habe, darum, dass die Wirtschaft hier so angekurbelt wird und so. Ich verstehe es trotzdem nicht. Also es gibt keine kognitive Ebene in mir, die das verstehen kann. Deswegen fällt mir das sehr schwer, das nachzuvollziehen. Aber ich bin ja auch irgendwie, also mir wird auch öfter gesagt, ich bin ein bisschen radikal in meinen Ansichten und so. Vielleicht ist deswegen da so viel Unverständnis, aber ich kann es mir nicht erklären.
Bleiben wir thematisch noch in den USA. Du hast auf deinen Accounts auch einige Beiträge zur Diskussion rund um den Rapper P. Diddy gepostet. Ihm werden zahlreiche Vergewaltigungen, jahrelange organisierte Kriminalität und Menschenhandel vorgeworfen. Was meinst du, wieso ist das Ganze jetzt erst an die Öffentlichkeit gelangt? Was hat das fast zum Überlaufen gebracht?
Ist es ja gar nicht. War ja die ganze Zeit bekannt. Gab ja auch die ganze Zeit, gab es Skandale rund um P. Diddy, wie er ja genannt wird. Es war eigentlich schon echt bekannt, was natürlich dann, wer natürlich dann verantwortlich dafür war, dass es dann funktioniert hat, dass es in die Öffentlichkeit so übergeschwappt ist. Oder halt auch so, vielleicht, dass man in Aktion gekommen ist, war ja Cassie Ventura. Ich hoffe, also ich habe gerade überlegt, er hat ja 2 Ex-Freundinnen, es war Cassie Ventura, die selber sich auch in die Öffentlichkeit gestellt hat, die angeklagt hat. Es wurde sich dann außergerichtlich geeinigt, was oft kritisiert wird, was ich nicht verstehen kann, weil solche Prozesse sind sehr traumatisierend. Man weiß nicht, wie schwierig das dann auch für sie geworden wäre, aber das war auf jeden Fall so ein Klick oder wo vielleicht dann auch wieder so eine Brille abgefallen ist und dann sind ganz viele Leute losgegangen und haben auch ihre Anklagen eingereicht und dann sind ja dann die Ermittlungen weitergegangen und dann wurden auch diese Videomaterialien gefunden und ja, also so, da hat es schon eine starke persönliche oder starke Person gebraucht, die sich da in die Öffentlichkeit stellt und sagt, und jetzt hört das auf.
Was bedeutet das für die Hashtag MeToo-Bewegung oder auch jede andere feministische Bewegung und für das sonst so strahlende Hollywood?
Ich würde sagen, dass die meisten Fälle, die so öffentlich verhandelt werden, auch solche Fälle sind mit so sehr weit entfernten Personen, wie zum Beispiel P. Diddy, wie Rammstein, wie Weinstein und so weiter. Also es ist ja immer so eine sehr weite Entfernung und man kann immer von hier unten nach oben zeigen und sagen, ja, bei denen, da geht alles schief und das ist doch eh alles total unter aller Sau und das funktioniert doch eh alles nicht. Aber was wir vergessen, ist halt 9 von 10 Fällen passieren zu Hause.
Genau, da wollte ich nämlich auch noch hin. Und zwar auf den Fall rund um Gisèle Pelicot in Frankreich, weil da war es ja eben nicht so, dass das jetzt irgendein krasser Star ist, der sie missbraucht hat, sondern es war ihr inzwischen Ex-Mann, der sie über Jahre lang immer wieder narkotisiert hat und vergewaltigt hat. Und das war es ja noch nicht. Er hat sie anderen Männern angeboten und insgesamt stehen 50 Männer wegen Vergewaltigung vor Gericht. Eben dieses immer wieder Überraschende oder vermeintlich Überraschende ist ja, dass den Statistiken nach sexueller Missbrauch gar nicht von Männern ausgeht, die man jetzt random auf der Straße trifft, sondern dass es irgendwie Verwandte sind oder Beziehungspersonen. Gisèle Pelicot will ja die Verhandlungen deswegen extra in der Öffentlichkeit führen, damit möglichst viele Menschen davon erfahren. Meinst du, die Gesellschaft kann aus diesem schrecklichen Fall was lernen und sie kann sich vielleicht sogar verändern?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meinem Soziologiekurs, haben wir kurz darüber gesprochen und meine Professorin hat angemerkt, dass es sogar sein könnte, dass die heterosexuelle Beziehung per se in Frage gestellt werden könnte, vor allem in Frankreich natürlich, aber das ist natürlich auch so nah an Deutschland, dass es auch überschwappen könnte. Also der Fall an sich ist natürlich super krass und interessant, weil er so ein bisschen aufdeckt, wie verdeckt Missbrauch passieren kann und auch wie nah Missbrauch passieren kann, also eben nah am häuslichen Umfeld und eigentlich in der Sphäre, in der du dich wohlfühlst. Und auch gerade die erste Reaktion von Gisèle war ja auch so Ungläubigkeit. Und sie meinte auch, hätte sie halt diese ganzen Videos nicht gesehen, wäre sie vielleicht darin verharrt gewesen. Also genau das, und so geht es ja auch jetzt vielen weiteren Frauen von Angeklagten, dass die so sind, so nee, mein Mann macht das nicht. Und was, also ist natürlich total absurd, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendjemand sitzt, der falsch angeklagt wurde, ist schon sehr gering, weil wir ja alles auf Video haben. Das heißt, auch da halten Frauen irgendwie an so einem, oder die Frauen jetzt in dem Fall, an so einem Wirklichkeitsbild fest, weil sie sonst wahrscheinlich den Boden unter den Füßen verlieren würden. Und das ist, glaube ich, auch das, was man vielleicht lernen sollte, ist, wie sehr man am eigenen Wirklichkeitskonstrukt festhält und wie falsch es auch teilweise sein kann. Und was ich auch sehr interessant fand, woraus wir auch lernen können, ist, dass die allermeisten Täter selbst schon mal Opfer waren. Also man spricht ja immer davon, ja, die meisten Opfer von sexualisierter Gewalt sind Frauen. Und man behandelt Männer so, als ob sie nicht Opfer. Und wenn wir dann aber uns angucken, wie sieht es denn aus mit Kindesmissbrauch, dann fällt uns auf, ah, da ist aber auch irgendwie so eine Machtdynamik. Und jetzt wäre meine kritische Frage dazu, warum, wenn Männer erwachsen werden, warum ist dann ihre Vergangenheit plötzlich weg? Also wenn ich jetzt erwachsen bin, ändert es dann, dass ich als Mann, als Junge sexualisierte Gewalt erfahren habe? Nee, das ändert sich natürlich nicht, weil die Traumata bleiben. Und da auch einen Blick drauf zu werfen, ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig und sehr interessant, weil wir da doll merken, wie sehr alles in so einem Zirkel ist, also wie sehr dann Traumata weitergegeben werden auch.
So, das war jetzt schon ganz schön harte Kost. Ich würde aber gern nochmal rüber nach Deutschland mit dir schauen, mal schauen, ob das überhaupt besser wird. Aber wir bekommen ja jetzt bald eine neue Bundesregierung und Friedrich Merz wird voraussichtlich der neue Bundeskanzler von Deutschland. Seit 1997 ist ja die Vergewaltigung in der Ehe strafbar und Merz hat damals gegen dieses Gesetz gestimmt. Deshalb fragen sich viele, und ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter, welchen Einfluss könnte eine neue CDU-Regierung auf die feministische Bewegung in Deutschland nehmen?
Naja, also wir hatten ja fast immer eine CDU-Regierung. Klar, wir hatten Angela Merkel, die nicht ganz so konservativ war wie Friedrich Merz, um es mal nett auszudrücken. Ich glaube, wir vergessen ein bisschen in der Debatte, erstens, dass die CDU schon lange da war, zweitens, dass es wirklich lange dauert, bis ein Gesetz aufgehoben wurde. Also um jetzt das Gesetz, das ja eh schon im Strafgesetzbuch geregelt ist. Also das Abtreibungsgesetz ist momentan so, dass du abtreiben darfst, wenn du eine Beratung bekommen hast und noch ein paar andere Gründe bis zur 12. Schwangerschaftswoche. So, wenn wir das jetzt verschärfen würden, wäre das ja eigentlich ein komplettes Verbot oder man würde sagen, okay, bis zur 4. Schwangerschaftswoche oder sowas muss man auch erstmal begründet bekommen. Jetzt ist es ja so, dass die Ampelregierung bereits eine Kommission einberufen hat, also einen wissenschaftlichen Rat, der eigentlich die Meinung hatte, nee, eine Regelung innerhalb vom Strafgesetzbuch darf eigentlich nicht mehr so. Also diese Ergebnisse haben wir ja schon mal. Dann sind wir gebunden in der EU, dass wir Frauenrechte stärken und fördern. Also auch da haben wir wieder so eine Abschwächung und ein komplettes Verbot ist schon sehr unwahrscheinlich, weil auch der Schutz des Körpers ist ja auch rechtlich geregelt und der Schutz des schwangeren Körpers sowieso. Natürlich auch des ungeborenen Lebens auch, aber auch eben da, also es ist sehr wahrscheinlich verfassungswidrig, das komplett zu verbieten. Und also da müsste schon wirklich viel passieren, damit es irgendwie durchgeboxt wird. Und also ich glaube daran jetzt nicht und hoffe, dass ich auch nicht böse überrascht werde.
Ich hab keinen Bock mehr auf den Standard, den wir erfüllen müssen. Und all die Blicke, die ich kriege, nur weil ich sie küsse. Eine Frau muss dies, eine Frau muss das, eine Frau muss nichts, wenn es ihr nicht passt. Wir haben keinen Bock mehr auf den Standard, den sie erwarten von einer Frau. Frauen müssen heiß sein, Lippenstift und Weißwein, Belästigung am Job, 1000 Blicke in der Freizeit. Im Club keine Ruhe, besser nie allein sein, weil Männer wissen ja alles, außer was Nein heißt. Augen wandern hoch und runter, ziehen nie. Ich lebe ein bisschen bunter und nicht jeder muss mich lieben. Will kein Wunder, mir reicht nur ein wenig Frieden. Und nein, nicht jede träumt davon, Kinder zu kriegen. Wieso muss ich ein Engel sein? Ja, du bist auch nicht Jesus. Dass ich eine Frau bin, heißt nicht, dass ich auf dich stehen muss. Wer denkst du, wer du bist? Außer ein Misogynist. Tu mir ein Gefallen, sei leise. Body hourglass, aber nicht zu dick. Keine baggy pants, weil das ist nicht schick. Und dein Hass gegen uns ist sehr auffällig. Ja, man könnte fast meinen, du outest dich. Wieso muss ich ein Engel sein? Ja, du bist auch nicht Jesus. Dass ich eine Frau bin, heißt nicht, dass ich auf dich stehen muss. Schatz, ja, wir haben das friedlich probiert, aber leider hat das nie funktioniert. Schluss mit Fragen und Bitten. Hier kommen 4 Milliarden Kanister, Benzin und ein paar Kippen. Wer denkst du, wer du bist? Außer ein Misogynist. Tu mir ein Gefallen, sei leise, du hast Redeverbot. Wer denkst du, wer du bist? Komm mir nicht mit Feminist. Wenn du immer noch bestimmst, wie sich eine Frau benimmt.
Hey, dummy.
Zum Abschluss würde ich dir gerne nochmal einige Fragen zu deinem Leben als Influencerin in der Öffentlichkeit stellen. Und zwar über eine Sache haben wir ja noch gar nicht gesprochen, und zwar über Hass im Netz. Ich habe unter deinen Posts fast nie Hate-Kommentare gesehen. Bekommst du denn gar keine oder löschst du die?
Bei Instagram gibt es die wundervolle Funktion, Kommentare zu limitieren. Das heißt, ich habe dort eingestellt, Menschen, die mir über eine Woche lang folgen, können kommentieren. Was ich fair finde, weil ich finde, wenn du dich eine Woche lang mit meinem Thema auseinandergesetzt hast, dann darfst du auch eine Meinung dazu haben. Und dementsprechend landen ganz viele Kommentare, Hate-Kommentare auch wie so in so Filtern. Aber ich würde sagen, das hält sich in Grenzen. Vielleicht auch einfach, weil es da gar keine Resonanz gibt bei mir. Also ich habe halt mich auch irgendwann mal dazu entschlossen, meine Kommentarspalte, das ist ja so gesehen, in dem Moment, in dem meine Videos Reichweite haben, haben auch Kommentare Reichweite. Und das ist meine Plattform. Es ist so, als ob ich irgendwie auf einer Bühne stehe und etwas sage und plötzlich sage ich aber irgendwas, was so gar nicht dem entspricht. Also ist ja, im Prinzip ist es ja eine Message, die ich durch meinen Kanal in die Welt sende. Und dementsprechend habe ich es mir dann auch erlaubt, Hass vor allem zu löschen und Falschinformationen zu löschen. Aber natürlich in einem Rahmen, dass Diskussionen noch möglich sind. Aber natürlich Safe Space. Also in dem Moment, in dem irgendeine Person dann anfängt, einer anderen Person einfach nur noch runterzumachen, was oft passiert, also oft fängt es an mit ganz tollen Diskussionen und dann ist es irgendwie so, ja, aber du bist eh scheiße oder so. Und dann wird es halt, ist es halt gar nicht mehr konstruktiv und das ist halt der Moment, in dem ich halt eingreife und dann lösche und die Person auch meistens blockiere.
Hattest du schon Angst, bestimmte Inhalte zu posten oder ist dir das auch schon mal auf der Straße passiert, dass dich irgendwer blöd angemacht hat?
Nö, also vielleicht bin ich da manchmal ein bisschen zu wenig ängstlich. Mein Partner ist da bedeutend ängstlicher. Also der ist immer so, oh oh, was könnte passieren? Aber ich versuche ja auch irgendwie Privatsphäre und so, dass niemand weiß, wo ich wohne und so weiter und so fort. Also ja, ich habe da jetzt nicht so mega die Sorge, aber ich glaube, ich bin da auch ein bisschen radikal. Also ich bin auch ein bisschen so, gut, wenn ich geschlagen werde, halte ich halt die Kamera drauf. Und dann haben wir halt die nächste feministische Welle. So soll es so sein. Ja.
Radikal.
Ja, radikal. Wollte gerade sagen, radikal.
Trotz dem möglichen Hass, den du auch ab und zu erfährst, hast du vor, Social Media in Zukunft weiterzumachen? Kannst du dir vorstellen, das auch hauptberuflich zu machen?
Ja, also hauptberuflich schon irgendwo auch, also das ist mich auf jeden Fall weiter begleitet. Ich habe jetzt ja auch ein Podcast-Projekt gestartet. Da kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es jetzt auch ein langjähriges Projekt wird. Und ja, also es macht mir auf jeden Fall Spaß. Es gibt mir sehr viel, viel, also ein großer Antrieb sind natürlich meine FollowerInnen, die ganzen Personen, die mir immer wieder schreiben, die dann auch bei Problemen auf mich zukommen, die dann auch ganz viel mitnehmen, die dann auch so ganz süße Nachrichten schreiben, wie ich konnte so viel lernen und das hat mich so auf so einen tollen Weg gebracht und so. Also das gibt mir natürlich sehr viel und das ist jetzt auch erstmal nicht geplant, dass ich damit aufhören möchte.
Könntest du von dem Geld, was du da verdienst, mit Kooperationen oder so, mit bestimmten Marken auch leben?
Ja, mache ich auch schon, ja.
Okay, so ganz pfiffig gerade heraus. Wie viel verdienst du da im Monat? Kannst du uns irgendwie eine ungefähre Zahl nennen?
Boah, das ist so unterschiedlich. Also das ist halt, kommt halt richtig doll drauf an, welche Jahreszeit und so. Also ich kann das so pauschal wirklich, also es tut mir voll leid, ich kann das gar nicht. Nee, wirklich, also das ist auch jedes Mal wieder ein Problem bei den Steuern, weil man das ja auch dann irgendwie immer so angeben muss. Man kann es einfach wirklich nicht sagen, ja.
So, gleich entlasse ich dich auch aus dem Interview, aber apropos Hilfe und mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Ich hatte im Vorhinein Kontakt mit deinem Management. Ist es heutzutage üblich, dass man als Influencerin Management hat?
Also schon viele InfluencerInnen haben Managements, nicht alle. Ich kenne auch manche InfluencerInnen, die so sind, ja, nee, also gerade das, was mir mein Management abnehmen würde, macht mir besonders viel Spaß oder so. Also wirklich voll, voll unterschiedlich.
Und wo hilft dir dein Management?
Bei allem Möglichen. Also immer, wenn ich Fragen habe, stehen die mir zur Seite.
Und damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Radio Mikro Europa Sendung angelangt. Zu Gast im Studio war heute Magdalena, Studentin an der Uni Tübingen und gleichzeitig auch feministische Influencerin auf Social Media. Magdalena, vielen, vielen Dank für das Gespräch und deinen Besuch hier im Studio im Brechtbau. Es hat mir mega viel Spaß mit dir gemacht.
Ja, danke. Ich habe mich auch richtig doll gefreut. War ein sehr angenehmes Gespräch.
An den Reglern saß heute Klaus Klein. Und Magdalena findet ihr auf Instagram unter @magdalenaeml und auf TikTok unter Magdalena Emilia. Hört auch mal unbedingt in ihren neuen Podcast Papas ganzer Stolz rein. Schaut aber auch gern erstmal auf unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei. Unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Am Mikrofon war Paula Jaksch. Bis bald!